Das Bayern 2 Kultur-Update mit Aktuellem aus der Kultur. Heute mit diesen Themen. Faszination Horror, die Ausstellung Tod und Teufel in Schweinfurt. Gesetz des Stärkeren, die Tschaikowski-Oper Mazeppa bei den Tiroler Festspielen Erl rechnet mit Gewaltmenschen ab und kommt einem sehr aktuell vor. Und die Lücke als solche, so entsetzlich sie manchem erscheint, wir beobachten doch, sie macht sich unverzichtbar im Sprachgebrauch. Schweinfurt im Zeichen des Horrors. Jedenfalls das Museum Georg Schäfer. Horror in bildender Kunst, Malerei, Musik, Film, Mode, darum geht's. Tod und Teufel heißt die neue Ausstellung, die zusammen mit dem Kunstpalast in Düsseldorf erdacht wurde. Dort war sie auch im Winter schon zu sehen und hat mehr als 100.000 Menschen angelockt. Aber nicht unter 12 Jahre alt, bitte, so mahnt ein Disclaimer, geht ja, wie gesagt, um Horror. Wolfgang Hanke hat mit dem Schweinfurter Museumsleiter Wolf Eiermann gesprochen.
Tod und Teufel ist nichts für schwache Nerven. Einige Ausstellungsstücke lösen echtes Unbehagen aus. Aber das ist durchaus gewollt, wenn es um das Thema Horror geht. Das Museum Georg Schäfer ist eigentlich bekannt für seine einzigartige Sammlung deutscher Malerei und Zeichenkunst von 1760 bis 1930. Mit zahlreichen Werken von Malern wie Caspar David Friedrich oder Karl Spitzweg. Mit Tod und Teufel betritt das Haus absolutes Neuland, erklärt Museumsleiter Wolf Eiermann.
Wir haben schon öfters gehört, also gerade in Kunstkreisen, das wäre doch mal ein großes Thema. Und ich glaube, es hat jahrelang keiner angepackt, bis Westray Page ganz mutig jetzt das mal gewagt hat. Es ist tatsächlich eine unglaubliche Perspektive auf einen uns zum großen Teil fremden Kosmos.
Westray Page ist die Kuratorin der Ausstellung. Die Amerikanerin, die seit Jahren in Düsseldorf lebt, hat 120 Exponate von mehr als 50 Leihgebern zusammengetragen. Skulpturen, Gemälde, Fotografien, Videos, Plattencover oder Filmplakate. Die Ausstellung schlägt eine Brücke zwischen klassischer Kunst und Popkultur.
Seit der Pop-Art ist es eigentlich schon klar und insbesondere bei den Filmen, die hier in unserer Ausstellung laufen, ist es deutlich, dass wir da keine Trennlinien mehr aufbauen sollten und auch nicht mehr können, weil das eine geht ins andere über. Aber diese Ausstellung will eben mal ein Phänomen in seiner ganzen Breite aufzeigen, mit all seinen Verästelungen.
Die Ausstellung darf durchaus billig, trashig oder trivial sein, schreibt Kuratorin Westray Page in einem Grußwort. Sie musste krankheitsbedingt die Eröffnung absagen. Für das Museum Georg Schäfer ist Tod und Teufel ein enormer Kraftakt. Die Räume wurden völlig umgestaltet und mit neuer Technik ausgestattet. Im Innenhof des benachbarten Rathauses war sogar eine Geisterbahn angedacht, dieser Plan wurde aber verworfen. Dafür steuert Wolf Eiermann einen Prolog zur Ausstellung bei über die Prägung von Tod und Schrecken auf die ältere Kunst- und Kulturgeschichte.
Wir hatten insofern Glück, dass ich den Generaldirektor des Düsseldorfer Kunstpalastes in der Zug traf und wir vor 3 Jahren schon über dieses Projekt in Düsseldorf sprachen. Und ihm fiel wieder ein, dass ja nur in Schweinfurt ein Saal bestünde im Museum Schwarze Romantik. Und ich bot auch an, dann einen kleinen Beitrag im Katalog zu schreiben. Und so ist nun in dieser Ausstellung als Prolog, als historischer Abriss über die 400 Jahre Vorgeschichte eben ein großer Teil der Werke von uns.
Der Hauptteil der Ausstellung zeigt Exponate aus den letzten 2 Jahrzehnten. In dieser Zeit hat vor allem die Gothic- und Metal-Szene die Ästhetik des Horrors nachhaltig geprägt. Damit hofft der Museumsleiter, vor allem neues, jüngeres Publikum in sein Haus zu locken. Es gibt zwar keine Altersbeschränkung, aber eine Empfehlung für Kinder nicht unter 12 Jahren.
Es geht nicht darum, ein Stammpublikum anzulocken oder zu halten, sondern es geht darum, um in der Summe völlig unterschiedlicher Ausstellungen nachher eine Bilanz zu ziehen und zu sagen, aha, damit haben wir junge Leute erreicht, was jetzt bei dieser Ausstellung der Fall sein sollte. Oder mit dieser Ausstellung, sei es jetzt zum Beispiel Spitzweg, haben wir unser Stammpublikum erreicht.
Schweinfurt ist schon die 3. Station der Ausstellung. Vorher war sie im Kunstpalast in Düsseldorf und im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt zu sehen. Begleitend dazu gibt es im Museum Georg Schäfer ein umfangreiches Rahmenprogramm. Eine rabenschwarze Museumsnacht mit einem Gothic-Jazz-Konzert, Taschenlampenführungen oder einen Vortrag über das Unheimliche in Literatur und Film.
Tod und Teufel ist in Schweinfurt bis zum 20. Oktober zu sehen.
How does it feel to treat me like you do when you let your hands upon me and told me who you are. I thought I was mistaken. I thought I heard your words. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Those who came before.
Nouvelle Vague, Blue Monday, hier am blauen Montag bei Bayern 2 im Kulturupdate. Es war die erste und einzige Premiere in dieser Saison bei den Tiroler Festspielen Erl. Am vergangenen Wochenende die selten gespielte Tschaikowski-Oper Mazeppa in einer Inszenierung des südafrikanischen Regisseurs Matthew Wild. Eine Oper, die um Brutalität und Opportunismus kreist. Tschaikowski zeigt Aufstieg und Fall eines Karrieristen, der nur das Gesetz des Stärkeren kennt. Am Ende gab es stehende Ovationen für eine bluttriefende Abrechnung mit Gewaltmenschen, letztlich unserer Tage. Unbedingt sehenswert, sagt auch unser Rezensent Peter Jungblut.
Blut auf dem Asphalt heißt die derzeit erfolgreichste und meistdiskutierte russische Fernsehserie. Es geht darin um die Bandenkriege der 90er Jahre, um den zweifelhaften Ehrenkodex der Straßengangs. Nicht wenige halten ja das gesamte Kreml-Regime für eine Art Schlägertrupp und verweisen dabei auf Putins jugendliche Hinterhoferfahrungen. So oder so gilt Russland als besonders brutal und gewaltbereit, und zwar schon zu Puschkins Zeiten, also vor rund 200 Jahren. Der Stärkere setzt sich durch, und zwar mit allen Mitteln. Dem Volk bleibt nur die Zuschauerrolle. Das ist auch in Tschaikowskis selten gespielter Oper Mazeppa so. Da bahnt sich der titelgebende ukrainische Kosakenhauptmann den Weg nach ganz oben mit Folter und Mord. Und, auch typisch für Russland, ertrinkt nach seinem Fall im Selbstmitleid. Der südafrikanische Regisseur Matthew Wild lässt den ganzen russischen Patriotismus und Nationalismus in seiner Inszenierung bei den Tiroler Festspielen in Erl natürlich weg. Bei ihm ist Mazeppa kein böser Ukrainer und Vaterlandsverräter, sondern ein skrupelloser Politiker unserer Zeit. Motto: Alles ist erlaubt, solange die Gegner krepieren und die Karriere gesichert ist. Angesichts der eingespielten Videos von Kriegen ist damit wohl eher Putin gemeint. Wie auch immer, so aufwühlend, so erschütternd und beklemmend ist Oper selten. Ein paar Zuschauer flüchteten, die meisten allerdings waren begeistert. Es gab stehende Ovationen. Bernd Löbe, der unfreiwillig scheidende Intendant der Tiroler Festspiele:
Mit dieser Produktion, jetzt habe ich das Gefühl, man hat uns, man hat mich verstanden, man kann mir vertrauen und das Publikum wird mitgenommen, aber es muss auch, ja, ich will nicht sagen etwas aushalten, es muss standhalten gegenüber einem unglaublich dramatischen Stoff, der auf unglaubliche Weise unsere Gegenwart widerspiegelt.
Der Gegenwart standhalten, das fällt ja vielen ziemlich schwer. Und Mazeppa ist ein sehr genaues Psychogramm unserer Gegenwart. Nur Gewalt zählt und die frisst bekanntlich irgendwann auch ihre Urheber. Bühnenbildner Herbert Murauer verlegte die Handlung in einen tristen Hinterhof. Immer wieder fällt der Blick durch Fenster in die Korridore der Mächtigen. Düstere Ledergarnituren, auf denen sich Kerle mit Messern und Gewehren räkeln. Ein Badezimmer als Folterverlies, ein mit Stofftieren vollgestopftes Kinderzimmer als Inbegriff verlorener Ideale. Unglaublich stark eine Szene, in der auf einer Oligarchenparty ein Ballettduo auftritt. Gerade als die Tänzerin und ihr Partner ihre Poesie voll entfalten, mit scheinbar leichten Hebefiguren die Zuschauer in den Bann schlagen, unterbrechen Vandalen den Pas de Deux, randalieren herum. Die Kunst wird ein Opfer der Gosse.
Oper nur durch schöne Stimmen oder wunderbare Orchesterarbeit ist für mich verloren. Und wird sich nicht halten können auf Dauer. Und nur sogenanntes Musiktheater, wo man einem überforderten Publikum etwas hinrotzt, was man nicht verstehen kann, ist für mich auch das Ende der Oper. Also ich würde mal sagen 50-50, beides zusammen ist wichtig.
Dirigent Carsten Januschke lässt mit dem Erler Festspielorchester, darunter viele Osteuropäer, Tschaikowski wild auflodern, Funken werfen. Hier zählt Emotionalität. Das gilt durchweg für alle Solisten und den fulminanten Chor, allen voran den russischen Bariton Petr Sokolov in der Titelrolle, den belarussischen Bass Alexander Roslavets als leidgeprüftem Zarenfan Kotschubey und den russischen Tenor Michael Pirogov als tragischem Liebhaber Andrei. Ein Drama irre gewordener Gewaltmänner, in dem Nombolelo Yenge als anrührende Maria herumirrt wie durch eine Geisterbahn. Ein ergreifendes Fanal Tschaikowskis Mazeppa und unbedingt sehenswert.
Die nächsten Aufführungen der selten gespielten Oper Mazeppa von Tschaikowski bei den Tiroler Festspielen Erl am Freitag und am Sonntag. Eine Besprechung von Peter Jungblut war das. Und hier kommt aus Buenos Aires die Blues- und Rockmusikerin Sol Bassa, La Caja de la Esencia.
Las manos gastadas.
There's a crack in everything, that's how the light gets in. In allem gibt es einen Riss, so kommt nämlich das Licht herein, so sang es einst Leonard Cohen. Und ob man es nun Riss nennt oder Spalt oder Lücke, das Phänomen bedarf der Aufmerksamkeit. Die Zahl der Lücken ist Legion und das ist gut so, findet Knut Kortzen.
Wenn sie sich auftut, empfinden wir das meist als schmerzlich. Sogleich wollen wir sie stopfen und füllen. Weniger die Zahnlücke ist hier gemeint, die kann ja niedlich sein. Klafft jedoch irgendwo eine Bildungslücke, Sicherheitslücke, Prüfungslücke, darf man davon ausgehen, dass bald irgendwer nach Aufklärung ruft, und zwar nach lückenloser, naturgemäß. Die sprichwörtlich gewordene entsetzliche Lücke, die Goethes Werther in seinem Busen spürt, ist bekanntlich eine Liebeslücke, die er mit Briefen an die Angebetete zu überbrücken trachtet. In manch andere Lücke aber stoßen wir nur allzu freudig und nutzen sie aus. Sei es nun die Marktlücke oder die Gesetzeslücke. So stellt der Staat betrübt Jahr um Jahr enorme Steuerlücken fest, weil zum Beispiel finanzkräftige Unternehmen, die eigentlich über genügend Kapital verfügten, immer wieder Schlupflöcher finden, die sie davor bewahren, ihre Abgaben zu zahlen. Das wiederum lässt viele aufstöhnen über Gerechtigkeitslücken im System. Genauso wie über die gern Gender Pay Gap genannte Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen. Manchmal wird es einem vorkommen, als wäre es kein Zufall, dass ausgerechnet die deutsche Sprache dank Martin Luther, dem Erfindungsreichen, den Lückenbüßer kennt. Ständig glauben wir, vermutlich gar nicht mal zu Unrecht, die Lücken für andere schließen zu müssen. Wo, wenn nicht in Deutschland, könnten Medienkritiker eine Lückenpresse am Werk wittern, die unliebsame Sachverhalte in der Berichterstattung angeblich bewusst ausspart? Und nun also hat der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bei der Bundeswehr eine weitere Lücke erkannt und benannt: die Fähigkeitslücke. Viele werden gestutzt haben, als sie dieses Wort vergangene Woche in den Nachrichten hörten. Dabei hatte es schon einer seiner Amtsvorgänger, der so frei wie selbstherrliche Karl Theodor zu Guttenberg, 2010 im Munde geführt. Im militärischen Fachjargon bezeichnet die Fähigkeitslücke eine Lücke, die entsteht, wenn Waffengerät veraltet. Im Kriegsfall kannten Armeen früher auch das Lückenregister, das über Abgang und Ankunft des Kriegsvolks Buch führte. Natürlich ist Fähigkeitslücke ein technokratisches Monstrum, ein aufgeblasener Begriff für Unvermögen. Und doch erinnert er uns daran, dass wir Menschen Mängelwesen sind, wie das ein Philosoph mal nannte. Über den lückenhaften Zustand unseres Daseins sollten wir uns wirklich nicht grämen. Eine fugenlose Welt wäre von tödlicher Langeweile. Gerade die Lücke lässt uns dringend benötigte Freiräume. Wenn wir ehrlich sind, und auch Ehrlichkeitslücken soll es übrigens geben, dann können wir mit Alexander Kluge ganz froh sein, dass es ihn nach wie vor gibt, den Teufel, der die Lücke lässt.
Knut Kortzen und die Lücke als solche. Das Bayern 2 Team verabschiedet sich. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.